Hallo, herzlich willkommen. Ursula Weidenfeld ist hier und Tonspur Wissen ist hier.
Das ist das Schöne, ne? Igel sind halt auch immer Sympathieträger. Die kommen halt immer irgendwie Leute, die mit Igeln zu tun haben und so einen Igel mal in die Hand haben und einen gesunden Igel, jetzt nicht einen Schnitt verletzen. Die haben sofort ein Lächeln im Gesicht. Das ist immer das Tolle.
Brauchen wir ein Nachtfahrverbot für Rasenmäher? Fragen wir eine Expertin. Fragen wir Anne Berger.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Einmal in der Woche sprechen wir ja hier bei Tonspur Wissen über ein Wissenschaftsthema unserer Zeit. Und wir freuen uns, dass Sie auch wieder dabei sind. Unser Angebot steht. Gibt es ein Thema, das wir bisher übersehen haben? Mail an tonspur@rheinische-post.de reicht völlig aus und dann kümmern wir uns drum. Und über alles andere, Lob, Kritik, Bemerkungen, freuen wir uns natürlich auch total. Dankeschön. Diese Woche kümmern wir uns um den Igel. Den haben wir schon ganz lange auf unserer Wunschliste. Aber jetzt wacht der kleine Kerl gerade aus dem Winterschlaf auf und sucht in Hecken und Gärten nach Nahrung. In meinem Gespräch mit Anne Berger, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin ist, habe ich nicht nur gemerkt, was ich alles bisher nicht über den Igel wusste. Mir ist auch klar geworden, warum ein Nachtfahrverbot für Mähroboter keine Schnapsidee ist, sondern vielleicht sogar eine ganz gute Sache, jedenfalls aus der Perspektive des Igels. Und solltet ihr im Hintergrund diese Aufnahme gelegentlich einen Rasenmäher hören, wir nehmen das tagsüber auf und ganz offensichtlich ist mit dem Igel auch der Rasenmäher wieder aufgestanden. Hallo Frau Berger.
Hallo.
Frau Berger, wir haben uns verabredet, zum Thema Igel uns zu unterhalten und ich würde gern mit so einem Fact-Checking-Igel anfangen. Was ist ein Igel?
Ein Igel ist erstmal ein Säugetier und zwar eines der ältesten, wenn nicht sogar das älteste, was wir hier einheimisch haben. Der ist also schon so 60 Millionen Jahre alt, hat schon einige Klimawandlungen und so weiter erlebt und ist demnach sehr, sehr anpassungsfähig.
Das ist schon mal gut zu hören. Ist der Igel ein Nagetier, ein Rüsseltier? Was ist der Igel?
Nein. Der Igel gehört zu den Insektenfressern. Und in diese Gruppe gehören auch noch die Spitzmäuse und die Maulwürfe. Also wenn er Verwandte hat, mit denen er hier sozusagen verglichen werden muss oder kann, dann sind das Maulwurf und Spitzmaus. Und es gibt auch weltweit viele Igelarten. Und am bekanntesten sind da natürlich die, die so einen Stachelpanzer besitzen. Es gibt auch noch unbestachelte, aber wie gesagt, die mit Stachelpanzer, die sind schon sehr bekannt. Und da haben wir hier in Europa auf jeden Fall den Braunbrust- oder auch Westigel. Den gibt's hier so zu über 90%. Und dann aber an der Grenze zwischen Deutschland und Polen oder auch nach Tschechien dann rüber. Auf der anderen Seite gibt es dann vor allen Dingen den Ostigel und den Weißbrustigel. Also das sind so die beiden Hauptarten in Europa.
Sie haben eben schon von Stacheln gesprochen. Was ist denn so ein Stachel? Also Stachelpanzer hört sich ja eher nach Reptil an. Was ist denn der Stachel beim Igel?
Vergleichbar sogar mit unseren Haaren. Das sind eigentlich verhornte Haaren. Ne? Diese Haare, die bestehen im Prinzip auch viel aus Keratin, sind innen hohl und eine gewisse Länge und Festigkeit. Und zwischen diesen Stacheln haben die Igel auch keine Haare. Das ist wichtig zu wissen, weil wenn der Igel mal irgendwo an einigen Stellen womöglich die Stachel verliert, aufgrund einer Krankheit oder einer Verletzung, dann ist der dort also auch nicht wirklich wärmeisoliert, weil die Haare, die geben uns ja eine gewisse Wärmeisolation und zwischen den Stacheln ist da bei dem Igel die blanke Haut.
Wie lebt denn so ein Igel überhaupt?
Ja, wie lebt der? Also er ist ein Kleinsäuger, das heißt, er ist von der Körpergröße recht klein und produziert auch relativ viele Jungen, um es mal so zu sagen. Also in guten Igeljahren kann der Igel mal bis zu 10 Junge bekommen. Und dann ist aber auch wichtig zu wissen, dass von diesen Jungtieren mehr als die Hälfte das erste Jahr gar nicht überleben. Und das ist bei vielen Kleinsäugern so.
Also der Igel hat viele, viele kleine Igel. Aber kümmern sich da beide Eltern drum? Nee, oder genau, nur also, der eine Elternteil? Eine Elternteil?
Also genau. Also das eine Merkmal ist, er ist ein Kleinsäuger. Also der zweite Begriff Säuger, ne, er gehört zu den Säugetieren, er säugt also seine Jungen, das macht die Mutter und die Väter, die machen eigentlich gar nichts. Also alle Igelmütter sind alleinerziehend, weil die Väter, die kopulieren halt mit den Weibchen und dann machen sie sich aus dem Staub und suchen eigentlich schon wieder eine andere Igeldame, die sich für sie interessieren könnte.
Leitet uns zu einer interessanten Frage. Kriegt der Igel einmal im Jahr Nachwuchs oder kriegt er mehrfach im Jahr Nachwuchs?
In der Regel einmal im Jahr, aber es gibt auch Fälle, die auch nachgewiesen wurden, wo das auch mal zweimal passierte. Aber auch bei einem zweiten Wurf haben die Igeldamen dann wirklich ein Zeitproblem, ne? Weil der Winter rückt ja näher. Und das ist dann das nächste Ding. Der Igel ist halt ein Winterschläfer, weil er ja nun von Insekten lebt. Und im Winter gibt es keine Insekten. Die sind ja nun sehr temperaturempfindlich. Und wenn es da draußen kalt ist, dann frieren denen ja nun sozusagen alles ein. Und daher findet der Igel im Winter keine Nahrung. Und das hat er nun so gelöst, dass er sagt, okay, ich fress mir ein bisschen Bauchspeck an, ja, und baue mir ein ordentlich isoliertes Nest und verschlaf dann mal die ganze kalte Jahreszeit, wo ich also nichts zu essen finde. Und so Igeldamen, gerade die mit dem zweiten Wurf, die haben dann also ein Problem, dass es nicht zu spät wird, um sich dann noch Reserven für den Winter anzufressen. Auch gerade die Jungtiere, ne, die haben sich ja noch mal verschärft. Die müssen also mindestens 500 Gramm so ungefähr wiegen, damit sie über den ersten Winter kommen. Und daher ist dieser zweite Wurf also auch wirklich immer so ein bisschen bedenklich, ob die es wirklich noch vorm Winter schaffen.
Also das Igelleben ist heikel und gefährlich. Sie haben jetzt ein paar Mal vom Nest gesprochen. Da kommt der Nachwuchs rein oder wird der Nachwuchs geboren und auch aufgezogen oder hauen die sofort ab, wenn sie geboren sind?
Ja, also um ehrlich zu sein, gibt es sogar drei verschiedene Nester. Das eine Nest, das haben Männchen und Weibchen gleichermaßen, weil Igel sind nachtaktiv und die verschlafen also den Tag über und kommen eigentlich gar nicht aus dem Nest raus. Und das ist dann so ein Nest, was so ein Tagesschlafnest nennen wir das. Das ist auch sehr locker. Das ist manchmal nicht mal extra irgendwie groß gebaut. Also manchmal hat man den Eindruck, die sind da einfach nur unter der Hecke umgefallen und eingeschlafen. Manchmal ist es auch ein bisschen ausgepolstert, aber manchmal findet man so eine Nester dann auch im hohen Gras oder so, ne, wo die dann einfach nur einen Tag mal also über verschlafen und dann die nächste Nacht geht's halt weiter. Wobei es da auch eine Mehrfachnutzung gibt. Also ist ähnlich wie wir auch mal immer mal unsere Bettwäsche wechseln die dann auch mal das Tagesschlafnest. Dann das zweite Nest, das ist das Wurfnest, wo die Igelin also ihre Jungen zur Welt bekommt. Und die sind da auch ungefähr einen ganzen Monat lang. Die kommen blind und nackt und so weiter auf die Welt, sind also sehr hilflos. Sprich, da so ein lockeres Tagesschlafnest ist da nicht so geeignet. Das ist dann also schon möglichst sicher, dass die Igelin dann weiß, okay, also hier bin ich jetzt mit meinen Jungen erstmal für einen Monat lang gut untergebracht. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, muss sie umziehen mit den Jungen. Und dann muss die einzeln irgendwie tragen, dann nimmt die ins Maul und trägt die um und das dann manchmal tagsüber. Und das ist recht gefährlich und stressig für alle Beteiligten. Daher sucht sie dann natürlich ein besseres Nest, was ja auch ganz gut auspolstert, wo die Jungen dann auch nachts drinnen liegen und wieder auf die Mutter warten, die also sich ihre Nahrung sucht und die dann wiederkommt und die Jungen säugt. Und das dritte Nest ist eben das Winterschlafnest, was dann auch Weibchen wie Männchen haben, eben während der Winterschlafzeit. Und das ist wirklich ein richtig gut ausgepolstertes Nest. Also ich sag auch immer, ohne Laub keine Igel, weil kein Winterschlaf. Da suchen die sich wirklich aktiv auch Laub zusammen, tragen das ein, polstern das aus, dass das wirklich so ein bisschen isoliert ist. Und dieses Nest muss ja dann sogar mehrere Monate halten. Also der Winterschlaf fängt irgendwie so frühestens Oktober, November manchmal an, ja, bei den dicken, schweren Männchen. Wenn die sozusagen die Reproduktion abgeschlossen haben, können die gleich schon mal anfangen, sich einen Bauch anzufressen.
Dann legen die sich schon mal hin.
Genau, und dann legen die sich schon mal früh hin. Die gehen also auch ein bisschen eher in den Winterschlaf als die Weibchen, die halt noch mit Jungen aufzucht beschäftigt sind. Genau. Und dann geht das halt bis in den März, April. Ne? Also das muss wirklich mehrere Monate halten und wird in der Regel auch nicht gewechselt.
Was wir noch vergessen haben, ist, wer ist der Feind vom Igel?
Ja, Hauptfeind ist wieder mal der Mensch. Weil die natürlich...
Ja, den nehmen wir jetzt mal weg.
ja, die natürlichen Feinde, die halten sich eigentlich in Grenzen. Und zwar wegen ihres tollen Stachelpanzers. Ne? Das sind nur wenige Tiere, die diesen Stachelpanzer wirklich knacken. Die meisten, die fassen den einmal an, ja, ob nun mit der Pfote oder der Nase oder wie auch immer. Und dann piekt der schon ordentlich gewaltig und dann ist das halt auch sehr aufwendig, weil der Igel kann sich wirklich zu einer kompletten Kugel zusammenrollen, da guckt da auch nichts mehr raus und stachelt eben von allen Seiten. Und es ist auch gar nicht so einfach, diese Kugel wirklich aufzuknacken. Ja, das ist so ein Muskelring, der hält den richtig zusammen, wie bei so einer Plastetüte oben, so wo man mit einer Schnur die so zusammenziehen kann. So kann der das. Und daher ist es nicht so einfach, diesen Igel zu knacken. Und das können eigentlich nur Uhus. Die haben eben so lange Krallen, dass die auch durch die Stacheln durchgreifen können. Dann der Dachs, wobei auch Jungdachse eher sogar Respekt und ein bisschen Angst vor Igeln haben. Also auch das muss erstmal gelernt werden. Und bei dem Dachs ist es auch eher so, die haben ein ähnliches Nahrungsspektrum. Die sind einfach mal größer und auch sehr robust und ein bisschen frech und forsch. Die vertreiben den Igel eher. Also da, wo Dachse sind, sind die Igel nicht mehr so gern. Und dann natürlich auch ein paar Füchse oder auch Hunde.
Ihre Forschung beschäftigt sich ja mit dem Igel im Garten sozusagen, also oder in Kulturgegenden, wo der Igel besonders gerne lebt und aber eben auch besonders gefährdet ist. Sie haben eben schon gesagt, der Mensch ist der Hauptfeind des Igels, aber eigentlich ist es ja nicht der Mensch, sondern das, was der Mensch so benutzt zur Gartenpflege, oder?
Ja, begonnen habe ich meine Forschung eigentlich sogar in der Stadt. Also das war so ein Stadtökologieprojekt, wo mehrere Arten untersucht wurden, neben dem Igel noch Wildschwein, Fuchs und Waschbär. Und wo wir eigentlich untersuchen wollten, warum der Igel so zum Städter geworden ist und wie sich das Stadtleben des Igels denn vom Landleben unterscheidet. Weil das ist schon vor so 10, 20 Jahren publik geworden, dass die Igelpopulationen in der Stadt wesentlich größer sind und es dort mehr Igel gibt als auf dem Land. Und ja,
warum ist das so?
Das hat auch gar nicht so viel damit zu tun, dass die Städte so besonders gut für den Igel sind, sondern dass wahrscheinlich das Land, ja, sich immer mehr zum Schlechten für den Igel gewandelt hat. Also dort gibt es eben kaum noch Ackerrandstreifen, Nahrung, also Insekten für den Igel oder Schutzmöglichkeiten, große Hecken und Laub, wo er sich verstecken kann. Es gibt zunehmend Monokulturen, es gibt Pestizide, die da ausgebracht werden. Und daher hat er da kaum noch Lebensraum und daher hat er in Städten jetzt sogar bessere Bedingungen, weil da findet sich immer mal eine Brache und sei es ein Bahndamm oder eine Grünfläche oder die Parks, da gibt es dann zumindest immer noch ein paar Hecken. Und dann kommt ja auch noch dazu, der Igel ist sehr beliebt. Ja, also wenn Städter also Igel finden und treffen, dann tun sie ihnen ja jetzt auch nicht unbedingt was zuleide und freuen sich sogar und stellen ihnen dann womöglich sogar noch ein Schälchen mit Futter hin. Und gerade das Futterangebot, auch wenn der Igel eigentlich Insektenfresser ist und da eine sehr spezielle Nahrung braucht, so nimmt er leider aber auch alles, was ihm dahingestellt wird. Ob es nun ihm wirklich gut tut oder nicht, sei dahingestellt. Ne? Aber er lässt sich eben auch gerade durch alle möglichen Angebote in der Stadt, ja, rund um irgendwelche Imbissbuden oder Mülleimer oder so, da auch sehr verlocken und frisst das.
Also der Igel ist korrupt und frisst alles, was er kriegt.
Opportunistisch ist er. Korrupt. Okay. Also bestechen kann man ihn, ich weiß nicht, also mit Geld schon mal gar nicht. Ich habe ihn auch schon Schokotorte naschen sehen, aber da ist er dem Menschen ja auch sehr ähnlich. Wir essen ja auch sehr gern Dinge, die uns womöglich gar nicht so gut tun.
Ist es, also man sollte Igel nicht füttern?
Ich sag's immer so, es gibt eine große Diskussion, gerade unter den Igelfreunden. Viele sind eben der Meinung, dass der Igel jetzt ganzjährig gefüttert werden muss. Also sobald er eben aus dem Winterschlaf rauskommt und bis er wieder in den Winterschlaf geht, weil eben die Insekten so abgenommen haben, dass er eben kaum noch Nahrung findet. Und bei Insekten, dazu muss man das auch noch konkretisieren, das sind nicht nur einfach Käfer, sondern dazu gehören beim Igel noch vor allen Dingen Regenwürmer. Er frisst ganz viel Regenwürmer und Käferlarven. Sprich, es werden immer weniger Futtertiere für den Igel und daher sind viele der Meinung, müsse man den Igel ganzjährig füttern. Ich bin da komplett anderer Meinung, weil durch dieses Füttern macht man mehr kaputt, als man wirklich Gutes tut. Denn erstens ist diese Nahrung, die wir dem Igel hinstellen, nicht wirklich gut für ihn. Die ist meistens behaftet mit, also oft wird ja Katzenfutter oder Trockenfutter hingestellt und das ist sehr Zucker, da ist sehr viel Zucker drin. Das macht die Zähne vom Igel kaputt, also ganz viele Tierärzte berichten zunehmend von Karies und schlimmen Zahnschäden, die der Igel hat. Und wenn er keine ordentlichen Zähne mehr hat, kann er auch nicht mehr jagen gehen. Er ist ein kleines Raubtier, also ist er eigentlich auch nicht mehr überlebensfähig. Nummer zwei ist, dass dieses Trockenfutter entzieht dem Körper sehr viel Wasser und quillt dann im Magen auf und führt wirklich, wenn das sehr in großen Mengen oder sehr langfristig gegeben wird, zu bleibenden Organschäden, weil der Igel eben immer nur kleine Portionen an Nahrung aufnimmt und mit solchen großen Futtermengen kann dann der ganze Magen auch gar nicht umgehen. Und wenn dann auch wirklich Nassfutter gegeben wird, also so Katzendosen mit Nassfutter, dann ist das oft gar nicht proteinreich genug für den Igel. Und daher, selbst wenn man ihn versucht, mit Insekten zu füttern, das Nahrungsspektrum beim Igel ist halt so groß und divers und auch jahreszeitlich und lokal sehr verschieden, dass wir da eine richtig langfristige, artgerechte Fütterung beim Igel kaum hinkriegen.
Also man sollte besser darauf verzichten, ihn zu füttern und dann ja, in Kauf nehmen, dass es vielleicht weniger Igel gibt.
Deswegen ist mein Appell, wenn Sie dann füttern wollen, es ist auch eigentlich verboten, der Igel ist ein Wildtier und es ist verboten, Wildtiere zu füttern, es sei denn, es gibt Notzeiten. Und eine Notzeit würde ich jetzt mal deklarieren als kurz vor dem Winterschlaf, ja, und kurz nach dem Winterschlaf. Also wenn die wirklich noch so ein paar letzte Energiereserven brauchen, um durch den Winter zu kommen, oder wenn sie aufwachen und die Käfer noch nicht so aktiv sind und dann wirklich so mal wieder zu Kräften zu kommen. Und dann am besten wirklich Mehlwürmer oder Heimchen kaufen im Laden und die kurz vor, also zum Sonnenuntergang, wenn die Vögel dann alle weg sind, ansonsten würde man nämlich Vögel füttern, ne? Dann quer über die Wiese streuen, möglichst breit über die Wiese streuen und das ist dann so eine kleine Zufütterung und das wäre dann in Ordnung. Damit habe ich kein Problem, aber mit dieser wirklich ganzjährigen Fütterung habe ich arge Bauchschmerzen.
Ende März wacht der Igel auf und dann kann man ihm was Gutes tun. Im zeitigen Frühjahr kommt ja nicht nur der Igel aus dem Winterschlaf, sondern auch der Rasenmäher.
Nicht nur im zeitigen Frühjahr, wir hatten schon die ersten Rasenmähopfer, muss man ja so sagen, im Januar. Ich weiß nicht, wer im Januar seinen Rasen mäht, aber offensichtlich ist es schon passiert, also dass da in den Igelstationen, also auch schon im Januar, Igel abgegeben wurden mit so solchen Schnittverletzungen, die also nur von irgendwelchen Gartenpflegegeräten verursacht werden.
Sie sagen, das sind Gartengeräte und eigentlich sind es Mähroboter. Wie kommen Sie darauf?
Nun war das natürlich erstmal ein Bauchgefühl und damit kann man wenig anfangen, weil Schnittverletzungen gab es natürlich auch schon vorher. Weil es gibt ja auch diese Rasentrimmer, diese Fadentrimmer, wo gerade so Heckenränder und Wegränder auch damit bearbeitet werden. Und auch da gab es einzelne Fälle, wo immer mal ein Igelnest erwischt wurde, wo also vorher nicht geguckt wurde, ist da jetzt noch ein Igel in dem hohen Gras oder nicht. Aber diese Fälle nehmen halt zu. Und daraufhin habe ich dann gesammelt, da habe ich gesagt, okay, schickt mir alle eure Fälle, also auch mit Bildern dazu und der Diagnose, dass ich das dann mal untersuchen kann, was sind das für Verletzungen, an welchen Körperstellen passieren die, wie alt sind die womöglich, diese Schnitte und dergleichen, gibt es da irgendwelche Muster zu erkennen. Und da habe ich dann innerhalb von 16 Monaten, und ich muss dazu sagen, es haben bei Weitem nicht alle Igelstationen und Wildtierstationen mitgemacht. Aber ein paar haben halt mitgemacht. Und dann konnte ich halt in 16 Monaten 370 solcher schnittverletzten Igel dokumentieren. Und die habe ich mir genau angeschaut. Und ich habe auch geschaut, wann passieren denn diese Fälle? Also wann wurde dieser Igel gefunden? Und oder wann ist denn diese Schnittverletzung passiert? Also und da war eben meine Annahme, dass wenn die Mähroboter da nicht schuld sind, ja, dann müsste ich sozusagen ein anderes Muster sehen, dass sonntags solche Fälle kaum auftreten. Denn alle anderen Geräte dürfen sonntags gar nicht benutzt werden aufgrund ihrer Lautstärke. Und der Mähroboter darf das aber, weil die in der Regel eben diese Emissionsgrenze, diese Lautstärke nicht überschreiten. Und daher dürfen die Tag und Nacht und zu jedem Wochentag fahren. Und es ist eben ein Roboter, sprich, es ist da gar kein Mensch mehr dahinter, der womöglich irgendeinen Unfall auch mitbekommen würde. Und die Statistik hat dann gezeigt, dass es aber diesen Sonntagsunterschied gar nicht gab. Also und dass es sogar am Wochenende verstärkt solche Unfälle auftreten. Und das hat mir eben gezeigt, da muss zu einem Großteil der Mähroboter dann schon mit Schuld gewesen sein, weil alle anderen Geräte darf ich ja sonntags gar nicht betreiben. Oh ja, und auch die Schnittverletzungen selbst, die haben auch manchmal Anlass gegeben, da dass es doch ein Mähroboter sein könnte und nicht unbedingt ein Rasentrimmer, weil die waren manchmal oben am Rücken oder am Kopf wirklich so großflächig skalpiert, wie das eigentlich wirklich nur so eine großflächigen Schneiden machen können.
Die Hersteller von Rasenrobotern sagen aber ja, dass die vor Hindernissen und kleinen Tieren auch Halt machen.
Ja, Hindernissen und kleinen Tieren. Meistens nennt sich das bei denen dann Objekterkennung. Und die dient dazu, so Stühle oder Fußbälle, die auf der Wiese liegen, Spielzeug und so weiter zu umfahren, dass das dann keinen Schaden nimmt. Und wirklich an Igeln ist das dann immer kaum erprobt worden. Und es gibt ganz viele YouTube-Videos, wo dann auch manchmal ein Plüschigel oder so auf die Wiese gestellt wird. Und in den meisten Fällen geht dann der Igel, der Mähroboter halt über diesen Igel hinweg. Und auch das haben wir dann mal versucht, wissenschaftlich zu untersuchen. Weil, ja, wie gesagt, so ein Plüschigel auf der Wiese und da ein so Mähroboter, das ist ja dann doch ein bisschen auch wieder Bauchgefühl. Und da haben wir um die Arbeitsgruppe von der dänischen Igelforscherin Sophie Rasmussen herum, haben wir in Zusammenarbeit sogar mit Mähroboterfirmen, also mit Husqvarna und Stihl, insgesamt 19 verschiedene Mährobotertypen getestet und haben denen also bereits gestorbene, tote Igel vorgelegt, also, und hatten dann auch ein entsprechendes Versuchsdesign, also dass da auch erstmal ein Abstand zwischen dem Igel und dem Mähroboter ist, dass der Mähroboter auch richtig in Fahrt kommt, ne, dass der eine gewisse
Was war das Ergebnis?
Geschwindigkeit hat und so weiter. Und das Ergebnis war, dass von diesen 19 verschiedenen Modellen keines der Modelle hat den Igel wirklich von Weitem erkannt, also sprich auf Distanz. Alle mussten also zumindest diesen Igel erstmal anstupsen. Und nur 3 Modelle haben den Igel nur so geschädigt, dass die Haut nicht verletzt war. Und die anderen 16 Modelle haben also kleine bis größere und tödliche Schnittverletzungen verursacht. Das war auch natürlich für die Herstellerfirmen verwunderlich, ne? Die haben anderes behauptet. Und dazu muss man auch sagen, auch kleine Verletzungen können letztendlich tödlich enden beim Igel, weil, wie gesagt, wenn er die nicht lecken kann, sauber halten kann, dann entzünden die sich, dann fliegen ihre Eier hinein, dann entstehen Maden und die fressen den Igel wirklich bei lebendigem Leibe auf.
Warum lernt der Igel nicht, den Mährobotern aus dem Weg zu gehen?
Das hat mit ihrem natürlichen Schutzverhalten zu tun. Wir haben ja schon gehört, die natürlichen Feinde, ne, Uhu und Fuchs, dann rollen die sich also schnell zu so einer Stachelkugel zusammen. Und das hat ja Millionen Jahre, also die sind eines der ältesten Tiere, die wir hier haben. Ja, Millionen Jahre hat das gut geholfen. Aber eben gegen so eine Maschine, ja, die auch noch viel, viel schwerer sind. Also die werden regelrecht überrollt. Ja, so ein Igel wiegt maximal da so sein Kilogramm. Ja, so. Aber der große Igel, der geht ja womöglich noch. Aber diese kleinen 500 Gramm Igel oder noch kleiner, die haben eben echte Mühe gegen so einen großen motorbetriebenen oder batteriebetriebenen Roboter, der da also mehrere Kilogramm wiegt, da wirklich anzukommen.
Was ist die Lösung?
Ja, die Lösung ist natürlich, die Quick und Dirty Lösung wäre ein Nachtfahrverbot für Mähroboter, dass man erstmal sagt,
was es gibt.
Ja, genau. Schon. Also deswegen, aber das ist, auch da gibt es 2 verschiedene Varianten. Ich sage immer, das eine ist die politische Lösung, das politische Nachtfahrverbot, was jetzt viele Kommunen und Städte, also auch in Köln gibt es bereits ein Mähroboter-Nachtfahrverbot ohne Einschränkungen, also in der Dämmerung und nachts dürfen diese Geräte nicht betrieben werden. Das ist die politische Lösung. Viele Kommunen und Städte versuchen, das durchzusetzen. Und wir sind auch gerade dabei, das womöglich deutschlandweit übers Gesetz durchzusetzen. Wo natürlich aber auch die Frage ist, wer kontrolliert das und was soll so ein Gesetz? Und verbieten ist ja jetzt auch nicht immer so schön und kommt nicht so gut an bei der Bevölkerung. Auch dafür.
Man kann sich auch nicht so gut vorstellen, dass es so eine Mähroboterpolizei gibt, die dann irgendwie durch die Gärten streift nachts.
Einerseits sage ich immer, wenn es ein Gesetz und eine Regel gibt, also siehe Straßenverkehr, die Mehrheit der Leute hält sich ja auch dran. Ja, und es gibt immer eine kleine Minderheit, die sagen, oh nee, diese Regel gilt nicht für mich und ich probiere das jetzt mal. Aber es gibt dann eben auch immer ein paar Leute, die dann darauf hinweisen und sagen, so, also bitte halt auch du dich an die Regeln. Das ist das eine, die politische Lösung. Eine technische Lösung für ein Mähroboter-Nachtfahrverbot wäre aber auch möglich. Und das hieße, dass man den Herstellerfirmen zur Auflage macht, dass ihre Mähroboter nachts gar nicht einschaltbar sind, dass die gar nicht fahren können. Aber es gibt noch eine andere Variante und die heißt, dass es auch igelerkennende Mähroboter geben wird.
Das wäre jetzt doch eigentlich die deutsche Antwort, zu sagen, jetzt bauen wir die Mähroboter so, dass die gar nicht eingeschränkt sind im Komfort und wenn ich die gerne nachts fahren lassen will, dann fahren die auch nachts, aber die sehen einen Igel und drehen.
Genau, das ist wäre natürlich die Hightech-Variante und wo wir dann auch sagen, okay, wenn es denn solche Mähroboter gibt, die Igel wirklich sicher erkennen und auch verschonen, dann können die auch gern nachts fahren. Dann wäre für diese Geräte, die nachweislich Igel verschonen, dann dieses Nachtfahrverbot auch aufgehoben. Und dann würde sich ja auch so eine Forschung von solchen Herstellern, ja, die investieren ja auch in solche Forschung, würde sich das ja auch lohnen. Und dieses nachweislich ist aber wichtig, weil wir haben mittlerweile Tests entwickelt, sogenannte Crash-Tests, kennt man ja auch bei Autos. Da werden auch Autos genutzt, dann werden da so Dummies benutzt, also Menschenpuppen, die haben ein standardisiertes Gewicht und so weiter. Die werden dann da reingesetzt und dann wird da ganz standardisiert in einer bestimmten Geschwindigkeit gegen.
Wie sieht sowas beim
Igel
aus?
Genau, gegen eine Wand gefahren.
Ich komme sie bald besuchen, es ist super interessant.
Dann wird da also geschaut, wie funktionieren die Sicherheitsanlagen bei diesem Auto. Ne? Und dann kann man das auch.
Ja, und das machen Sie jetzt, wie machen man das
genau,
bei Mährobotern?
Also Sie lassen jetzt
Mähroboter auf Igel
genau,
los.
Haben wir jetzt also einen Mähroboter-Crash-Test entwickelt. Also mit der Frau Rasmussen zusammen haben wir schon mal das Design entwickelt, wie
Das ist die dänische,
Igelforscherin, genau. Wie genau das auszusehen hat, also das, wie ist der Abstand zwischen Meerroboter und Igel, wie wird es dokumentiert mit Kameras und dergleichen, wie ist der Untergrund, dass das wirklich standardisiert ist und für alle verschiedenen Meerroboter gleich. Und auch wie viel Durchläufe man pro Meerroboter braucht. Weil wenn der jetzt, wie gesagt, ein Modell nur einmal getestet wurde, dann ist das statistisch ja noch gar nicht relevant. Also man braucht auch mindestens pro Modell 60 solcher Durchläufe, damit man dann wirklich sagen kann, oh ja, der erkennt diesen Igel wirklich und verschont ihn. So, 60 Durchläufe pro Modell heißt aber auch, kann ja auch schief gehen, ja, er erkennt ihn nicht. Und der schreddert dann da den Igel. Deswegen mussten wir auch noch als zweiten Schritt Igel-Dummies herstellen. Ja, wir haben diese Tests auch mit den Meerrobotern damals, ja, wie ich schon sagte, mit bereits verstorbenen, toten Igeln gemacht. Und die haben ja nun auch immer eine andere Größe, ein anderes Gewicht. Und außerdem ist es jetzt auch nicht wirklich so ein sehr schöner Versuch.
Ist auch schwierig, 60 tote Igel zusammenzukriegen.
Und auch so macht es nicht wirklich Spaß, mit wirklich echten, toten Körpern dort zu arbeiten. Daher mussten wir auch einen Igel-Dummy herstellen, der natürlich in Form, in Größe, in Konsistenz, sag ich jetzt mal so, wie er also irgendwie so Meerroboter nachgibt, einem echten Igel gleichkommt und ähnlich sieht. Und da haben wir diese Firma Crash Test Service GmbH aus Münster gefunden. Das ist eine professionelle Firma, die sich ehemals auf menschliche Dummies spezialisiert hatte und da auch Männer, Frauen und so weiter hergestellt hat. Dann kamen sie über einen Vogeldummy.
Die machen jetzt auch Igel.
Ja, kamen sie dann zu einem Igel-Dummy. Und da sie eben da auch schon so viel Erfahrung in der Dummy-Herstellung haben, sind diese Igel-Dummies also ganz wunderbar, weil alle diese Dummies haben intern ein 3D-gedrucktes Skelett, ein komplettes Igel-Skelett, weil auch das natürlich was ausmacht, ne, im Widerstand. Wenn da ein Knochen dahinter ist, da ist natürlich ein ganz anderer stofflicher Widerstand, als wenn da keiner ist. Und auch wissen die ganz genau, also es ist halt Silikon, der Körper ist viel aus Silikon, was aber auch wirklich so ganz normaler Muskelmasse gleichkommt. Und die haben halt verschiedene Dummies hergestellt, also verschiedene Größen und auch verschiedene Formen. Es gibt also auch so einen eingerollten Igel und es gibt einen ganz normalen Igel, der halt dem Meerroboter also entgegenschaut, und verschiedene Größen und Gewichte. Und die sind so gut wie fertig. Da haben wir jetzt auch die ersten Tests mit diesen Dummies gemacht, um zu schauen, inwieweit Verletzungen, wenn sie denn passieren, zwischen einem Dummy und einem echten, also bereits verstorbenen Igel, sich überhaupt ähnlich sehen. Ja, also, weil sonst hat das ja keinen Sinn. Und da hatten wir dann einen Meerroboter genommen, dem wir die komplette Sensorik ausgeschaltet haben. Also das nennt sich dann forciertes Überfahren. Also der wurde praktisch gezwungen dazu, über alles rüberzufahren, was ihm da im Wege liegt. Und da sind wir sehr zuversichtlich. Wir haben zwar festgestellt, dass so die erste Generation dieser Igel-Dummies noch ein bisschen zu kompakt, zu schwer und zu groß war, aber das konnte jetzt die Firma auch ändern. Die sind jetzt also doch noch kleiner und leichter. Aber ansonsten waren die Verletzungen sehr, sehr ähnlich, ne? Waren halt großflächige.
Frau Berger, ja. Wir müssen jetzt so langsam die Kurve zum Schluss kriegen. Nur noch eine Frage. Wie kommt denn dann, also Sie machen diese Dummies, sind die Hersteller von Meerrobotern begeistert von Ihrer Forschung und kooperieren die mit Ihnen oder sagen die, wisst ihr was, das interessiert uns jetzt nicht so sehr?
Das ist sehr unterschiedlich. Also, aber es gibt Firmen, die machen ihrerseits Forschung, machen das jetzt aber auch schon jahrelang und machen nicht wirkliche Fortschritte. Und die sagen halt auch, Meerroboter muss in erster Linie halt den Rasen wunderbar mähen. Und die Kundenrezensionen interessieren sich also wirklich da eher für Schnittkanten und was weiß ich nicht alles und nicht so sehr für die Igel. Es gibt aber auch Firmen, um mal das positiv zu beenden, die da wirklich auch mit uns zusammenarbeiten und sehr interessiert sind daran, nachzuweisen, dass ihr Mähroboter nun wirklich jetzt endlich Igel erkennt. Und die haben eben auch auf Bilderkennung umgestellt. Und das ist unsere ganz große Hoffnung, weil dieser Igel-Dummy, der jetzt also wirklich kurz vor der Fertigstellung ist, wenn der dann einmal von solchen Firmen getestet wurde, dann können wir diesen Igel-Dummy sozusagen als SID-Norm einführen auf dem Markt. Und das so eine Sicherheitsnorm, die sind verpflichtend für alle anderen Formen, alle anderen Firmen. Da ist es dann eben so, wenn eine Firma einmal mit diesem höchsten Sicherheitsstandard gearbeitet hat und da sozusagen Tests gemacht hat, dann sind auch alle anderen Firmen verpflichtet, ihre Sicherheitstests mit genau diesen Methoden zu machen. Und dann wäre es eigentlich verpflichtend für alle Firmen, diese Dummies zu nutzen und nachzuweisen, erkennt mein Mähroboter Igel ja oder nein?
Frau Berger, also das Nachtfahrverbot erstmal so als vorübergehende Lösung, das müsste dann jetzt auch so im März, April schon, oder das müsste eigentlich dann für die ganze Igelsaison gültig sein?
Ja, also immer wenn man Mähroboter benutzt, mein Appell, bitte, ja, also es ist wirklich eine mörderische Maschine für Igel, für Kleintiere. Das ist das Schöne, ne? Igel sind halt auch immer Sympathieträger, die kommen halt immer irgendwie Leute, die mit Igeln zu tun haben und so einen Igel mal in die Hand haben und einen gesunden Igel, jetzt nicht einen Schnittverletzten, die haben sofort ein Lächeln im Gesicht. Das ist immer das Tolle.
Dankeschön, Frau Berger. Das habe ich jetzt auch. Vielen, vielen Dank.
Ja.
Dankeschön für das schöne Gespräch und Ihnen und euch auch ganz vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Liebe Grüße und Tschüss, Ihre, eure Ursula Weidenfeld.